Liebe Gemeinde, auch heute soll es nochmal um das Thema Nachfolge gehen und nächste Woche dann einen letzten Blick auf Nachfolge, wenn wir dann die Predigtreihe abschließen und nach Pfingsten ein neues Thema anfangen. Die Frage ist doch als Nachfolger, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, woran erkennen das denn andere? Liegt es daran, was ich tue? Liegt es daran, wie viele ich über meinen Glauben erzähle? Liegt es daran, was ich vielleicht auch nicht tue? Das, was wir eben gehört haben, ist ganz klar das, was Jesus seinen Nachfolgern mitgibt, woran seine Jünger, woran seine Nachfolger erkannt werden sollen, was sozusagen ihr Markenzeichen ist, das Etikett, was draußen draufstehen soll. Und das ist nicht Freie Evangelische Gemeinde, das ist auch nicht irgendwie Christ ganz allgemein oder ich bin kirchlich gläubig, sondern Jesus sagt ihnen ganz klar, seid in meiner Liebe gemeinsam unterwegs. Das ist das Markenzeichen, das Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Und doch sagt Jesus das seinen Jüngern zu einem Moment, wo er noch unter ihnen ist. Er hatte ihnen im Johannesevangelium gerade die Füße gewaschen. Judas, der ihn verraten wird, der hat die Runde gerade verlassen. Und jetzt macht Jesus seine Jünger aber auf etwas aufmerksam, auf eine Zeit, wenn er eben nicht mehr da ist. Dass Jesus ihnen sagt, da wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also es gibt eine Zeit, da könnt ihr nicht einfach weiter mir hinterhergehen und gucken, was ich mache, sondern da gebe ich sozusagen den Staffelstab an euch weiter. Da seid ihr ohne mich unterwegs. Und ein paar Verse später, da macht er dann auch Petrus gegenüber deutlich, dass Petrus ihm an diesen Ort folgen wird, aber dass er jetzt noch nicht mitkommen kann. Wenn man sich also fragt, welchen Ort meint Jesus denn, wo geht er denn hin, dann wird deutlich, dass Jesus die Zeit meint, wenn er in den Himmel aufgefahren ist. Die Zeit, wenn die Jünger ohne ihn auf der Erde unterwegs sind, aber dass Jesus hier nicht direkt diese paar Tage in den Blick nimmt, die Zeit nach seiner Kreuzigung. Den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern hier gibt, das ist nicht der Moment, als die Jünger voller Trauer, Angst und Sorge sind, weil sie ihren besten Freund verloren haben, sondern Jesus bezieht sich eben auf die Zeit nach seiner Auferstehung, wenn er den Jüngern wieder als der Lebendige begegnet ist, wenn sie ihn erlebt haben, dass er den Tod besiegt hat, aber dann auch, dass er tatsächlich in den Himmel auffährt und sie auf der Erde sozusagen alleine ohne ihn zurücklässt. Für diese Zeit gibt er ihnen den Auftrag, wie sie unterwegs sein sollen, woran sie erkannt werden sollen, zu wem sie gehören, auch wenn er selbst nicht mehr ihr Mittelpunkt sozusagen im sichtbaren Sinne ist. Und es ist spannend, er sagt ja nicht, pass mal auf, wenn ich als euer menschlicher Rabbi nicht mehr unter euch bin, wenn ihr jetzt diese 3 Jahre mit mir verbracht habt, wenn ihr wirklich aufregende Dinge erlebt habt und wenn sich hoffentlich auch euer Bild von Gott durch mich gewandelt hat, dann ist euer Auftrag und euer Ruf in die Nachfolge erledigt. Wenn ich in den Himmel aufgefahren bin, dann trennt euch wieder, geht zurück, wo ihr angefangen habt als Einzelne und lebt dort ein bisschen verändert weiter. Nein, Jesus macht deutlich, dass er die Jünger als eine Gemeinschaft zusammengestellt hat. Dass er ihnen für ihr Miteinander, für ihren gemeinsamen Weg einen klaren Auftrag gibt für diese Zeit, wenn er in den Himmel aufgefahren ist. Dass er seinen Jüngern sagt, ihr sollt fortführen, was ich begonnen habe. Und so lautet der erste Punkt heute Morgen, dass es Jesus darum geht, dass wir als Nachfolger gemeinsam unterwegs sind. Wenn Jesus einen Menschen in seine Nachfolge beruft, dann ist das immer etwas Wunderbares, das ist etwas Einzigartiges. Wenn Jesus ins persönliche Leben hineinkommt, wenn du anfängst, Gott zu erkennen, wie er ist, dass Gott dich liebt, dass der Schöpfer dich erschaffen hat, dass er Gutes mit dir im Sinn hat, dass er sich freut, wenn du dich für ihn öffnest, dass er aus lauter Liebe zu dir seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, damit der Weg zu ihm frei ist, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dass du durch ihn Versöhnung hast mit Gott. Das ist ein großartiges Geschenk, wenn der Einzelne das erfahren, erkennen kann, wenn sich die einzelne Herzenstür öffnet für Gott. Wenn wir sehen, nicht durch irgendwas, was ich tun kann für Gott, dass ich nicht aus eigener Kraft oder durch ein noch so vorbildliches Leben irgendwie vor Gott gerecht stehen kann, sondern dass ich allein aus Gnade durch Jesus Christus wissen darf, dass mir vergeben ist. Es ist genial, welchen Weg Jesus mit dem Einzelnen geht. Das haben wir jetzt im Glaubenskurs, im Alpha-Kurs so ein bisschen uns auf die Reise gemacht, festgestellt, ja, Gott spricht den Einzelnen an und wir sind eingeladen, die Tür zu öffnen, seinem Ruf zu folgen, wenn er sagt, komm, folge mir nach, denn ich will etwas aus dir machen. Auf dieser persönlichen Ebene für den Einzelnen ist der Ruf in die Nachfolge etwas Besonderes, etwas Wundervolles, ein Geschenk. Und doch ruft Jesus uns nicht allein in die Nachfolge. Er sagt nicht nur, dass wir uns allein an ihn hängen, dass sich unser Leben um ihn dreht und dass wir diesen Weg alleine gehen sollen, sondern Jesus ruft uns immer in eine Gemeinschaft von Nachfolgern hinein. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Jesus beruft den Einzelnen, er spricht den Einzelnen an, aber er stellt ihn immer in eine Gemeinschaft hinein. Jesus weiß doch als Mensch, dass wir als Menschen auf Gemeinschaft hin veranlagt, daraufhin erschaffen sind, dass wir einander brauchen für gegenseitigen Halt, aber auch für Ermutigung, für unser Leben in der Nachfolge. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, das gilt auch für den Nachfolger Jesu. Jesus hat sich Nachfolge nie als eine rein persönliche Ebene gedacht, wo wir nur für uns selbst irgendwie ganz persönlich unterwegs sind. So, ich mache den Glauben zu meinem Ding, aber das ist halt etwas persönlich Privates, wie wir das aus unserer Gesellschaft gut kennen. Du darfst glauben, was du willst, aber lass mich doch mit deinem Glauben in Ruhe. Nein, Jesus stellt seine Nachfolger bewusst in eine Gemeinschaft hinein. In unserer Zeit ist es die Gemeinde, das, was sich nach Jesu Himmelfahrt ergeben hat, dass die Nachfolger sich zusammengetan haben, angeknüpft haben an die Treffen in der Synagoge vom jüdischen Glauben her. Dass man merkt, das ist der Ort, wo wir zusammenkommen, eine Gemeinschaft, in die Jesus uns hineinstellt. Dass wir mit anderen Menschen unterwegs sind, die ebenfalls diesen Jesus Christus kennen und lieben. Und im Neuen Testament, da gibt es so viele Bilder und Vergleiche dazu. Da kennen wir das Bild vom Hausbau, dass jeder Stein seinen Platz hat, aber ausgerichtet an Jesus Christus, dem Eckstein und Fundament. Oder dass Jesus einen Leib zusammenfügt. Er ist das Haupt und seine Nachfolger sind die Glieder. Und da merken wir, ja, wir sind unterschiedlich, unterschiedlich in unserem Charakter, unterschiedlich in unserer Lebensgeschichte, in unseren Begabungen. Aber als seine Nachfolger, da sind wir fest verbunden durch ihn. Wir sind auf das Miteinander, auf die Ergänzung hin erschaffen. Und ich finde, dieses Bild vom Körper ist immer wieder ein guter Vergleich. Da merken wir als Nachfolger Jesu, da bilden wir nicht primär eine Organisation. Nach dem Motto, Jesus hat die Kirche ins Leben gerufen, auch nicht die Gemeinden, sondern Jesus hat mit seinen Nachfolgern einen Organismus ins Leben gerufen, der lebendig ist. Dass Gemeinde sich dadurch kennzeichnet, dass sie vom Miteinander lebt, wo Freude und Leid erlebt und geteilt werden, wo es nicht darum geht, sich irgendwie selbst zu verwalten. Ich bin fasziniert, wie bunt, wie vielfältig die Gemeinschaft ist, in die Jesus seine Nachfolger hineinstellt. Wenn wir uns heute Morgen umschauen, das ist doch genial, wie unterschiedlich wir sind. Dass Jesus aus allen Altersklassen, aus allen Berufsgruppen, aus allen Nationen und Kulturen Menschen beruft und zusammenfügt. Das war etwas völlig Neues, das gab es damals nicht. Gott hat ja seinen Weg mit seinen Nachfolgern ja begonnen, mit einem Volk, mit Israel. Aber Jesus öffnet Tür und Tor. Und ja, da prallen auch unterschiedlichste Prägungen, Biografien und Interessen aufeinander. Das wissen wir auch. Das gemeinsame Unterwegssein, das bedeutet auch, dass es Herausforderungen gibt, die wir vielleicht nicht hätten, wenn wir allein unseren Weg mit Jesus gehen. Wo mehrere Menschen zusammenkommen, da gibt es mindestens genauso viele Meinungen. Genauso viele Vorstellungen davon, was zu tun sei, wie man Dinge tun sollte und wann und wo. Das ist nicht erst in der heutigen Zeit in unserer eher individuell geprägten Gesellschaft der Fall, sondern das war doch schon immer so. Wir wissen als Menschen im Miteinander, da ist unsere Liebesfähigkeit herausgefordert. wenn wir nicht nur mit den Menschen unterwegs und zusammengestellt sind, die wir uns selber ausgesucht haben. Und so mancher sagt oder denkt vielleicht, ja, mit dem Glauben, die Nachfolge mit anderen zu leben, das ist so eine Sache. Wo viele Menschen zusammenkommen, da wird es auch mal kompliziert. Da wird dann Rücksicht erwartet. Da müssen Diskussionen geführt werden. Und ja, da erlebt man auch Frustration und Verletzung. Da könnte man meinen, als Nachfolger, da gehe ich lieber meinen eigenen Weg. Hauptsache ist doch, ich bleibe an Jesus dran und der andere bleibt auch dran. Und dann kommen wir irgendwann gemeinsam im Himmel an. Ja, Jesus gemeinsam nachzufolgen ist auch eine Herausforderung. Das wusste Jesus schon damals. Da ist er nicht überrascht gewesen. Das wusste er auch von seinen Jüngern, dass er wusste, wenn ich nicht mehr da bin, dann prallen da ganz schöne Gegensätze aufeinander. Der eine, der für dieses eifert und unterwegs sind, der andere, der sich für etwas anderes einsetzt und stark macht. Da prallten verschiedene kulturelle und religiöse Prägungen aufeinander. Das war Jesus bewusst. Und doch knüpft er genau da an und er gibt seinen Nachfolgern, seinen Jüngern dieses Gebot der Liebe. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Jesus sagt hier selber, es ist ein neues Gebot. Und da fragt man sich doch, wie ist das jetzt zu verstehen? Haben wir denn als Nachfolger Jesu 11 Gebote zu halten? Ist das so ein Zusatz, etwas Elftes, was hinterherkommt? Christen haben nicht nur 10, sondern 11 Gebote zu halten. Vor 2 Wochen oder vor 2 Treffen, vor 4 Wochen, habe ich im biblischen Unterricht die 10 Gebote mit den Teens uns angeschaut. Und ja, sie müssen sie sogar auswendig lernen. Und da habe ich Ihnen eine kleine Hilfe an die Hand gegeben. Es gibt so ein tolles System, dass wir ja 10 Finger haben und wir können uns jedes Gebot mit einem der Finger merken. Aber für 11 Gebote, da wäre ich jetzt wieder überfordert, überfragt. Wie geht denn das? Die armen BUler. Nein, wie ist es denn zu verstehen? Wir dürfen an anderer Stelle sehen, was Jesus dazu gesagt hat, denn Jesus äußert sich ja nicht nur hier dazu, sondern auch an anderer Stelle lesen wir, dass Jesus mal gefragt wurde, was denn das Wichtigste von diesen 10 Geboten ist. Und dann sagt er das Folgende. Das wichtigste Gebot ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An 2. Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das ist das Doppelgebot der Liebe. Und da merken wir, ja, es ist ein bisschen unterschiedlich als dieses Liebe deine anderen Geschwister im Glauben, ebenso wie ich sie geliebt habe. Und doch merken wir hier, es geht in die gleiche Richtung. Denn was Jesus hier sagt, das ist die Zusammenfassung der 10 Gebote. Man könnte sagen, Jesus buchstabiert die 10 Gebote konkreter durch, anhand von diesen 2 Geboten. Denn es ist doch so, wenn ich Gott liebe, dann steht Gott an erster Stelle. Wenn ich Gott liebe, dann habe ich keine anderen Götter neben ihm. Dann mache ich mir auch kein Bild von ihm, wenn ich weiß, dass er uns sagt, dass wir das nicht tun sollen. Dann bete ich auch keine Bilder an. Und ja, dann ehre ich seinen Namen und dann heilige ich den Sabbat, den Ruhetag. Und wenn ich meinen Nächsten liebe, dann ehre ich meine Eltern. Viel näher als die Eltern kann ein Mensch dir doch kaum sein. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann breche ich nicht die Ehe. Dann morde ich nicht, dann stehle ich nicht, dann rede ich kein falsches Zeugnis über den Nächsten und dann begehre ich auch nicht seinen Besitz. Das heißt, das Gebot zur Liebe zu Gott und zur Liebe untereinander, das steht doch im Einklang mit den 10 Geboten. Das fasst sie zusammen. Und doch weitet es sie auch aus, dass wir merken, bei den 10 Geboten, da hört es eigentlich nicht auf, sondern das lässt sich ja noch viel weiter durchbuchstabieren, was dazugehört. Und doch ist es nochmal von besonderer Bedeutung, wenn man überlegt, dass Jesus es als Auftrag an seine Nachfolger formuliert. Ganz konkret an diese Zielgruppe ist der eine Auftrag, den Jesus über alles andere stellt. Das haben wir vorhin auch im 1. Korinther 13 gehört, dass Jesus nicht sagt, setzt euch mit all eurer Kraft ein für die Armen. Jesus sagt seinen Jüngern nicht, schafft Gerechtigkeit im Land, werdet eine Partei, die es politisch mit den Römern aufnehmen kann. Jesus sagt seinen Jüngern nicht, dient im Tempel, bringt Gott so viele Opfer wie möglich. Es geht Jesus nicht zuerst um ein Tun, um einen Dienst für ihn oder für Gott. Was aber nicht heißen soll, dass der Dienst für ihn nicht aus dieser Liebe zu dem Nächsten erfolgt. Aber es kommt zuerst auf die Liebe an und dann folgt das Weitere. All unser Tun ist nichtig, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Und ich finde es spannend, dass Jesus auch nicht sagt, passt mal auf, wenn ich in den Himmel gehe, dann einigt euch darauf, was ihr mit mir erlebt habt. Einigt euch auf das, was ich euch gesagt habe und stellt eine Glaubensbasis auf. Jesus gibt nicht das Gebot, primär bestimmte Dinge zu glauben, für Glaubenswahrheiten zu kämpfen. So gut und so wertvoll es ist, eine klare Lehre zu haben, sie zu bewahren, Jesus treu zu sein, an seinen Worten dran zu bleiben, ja. Aber Jesus gebietet vor allem anderen die Liebe untereinander. Die Liebe soll den Umgang und das Ringen um Wahrheit bestimmen, den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und Spannungen. Und ich glaube, Jesus wusste schon damals, dass der christliche Glaube, dass die christliche Religion die Glaubensgruppe ist, die die meisten Denominationen hervorbringt. Aus Frust, dass der eine sagt, mit der Taufe müssen wir es so halten, mit dem Heiligen Geist müssen wir es so halten. Und dass Jesus sagt, hey, ihr dürft das, was ihr mit mir erlebt, das, wie ihr mit mir unterwegs seid, das zeichnet sich darin aus, dass die Liebe vor allem anderen steht. Das ist das, woran wir merken, das macht einen wirklichen Unterschied. Das ist nichts, was wir als normal erleben, dass nach so einem Prinzip vor allem anderen miteinander umgegangen wird. Dass Jesus den Jüngern dieses krasse Gebot mit auf den Weg gibt und das vor den Glaubensinhalten steht. Was nicht die Glaubensinhalte klein macht, was sie nicht beiseite schiebt, aber wo wir merken, dass Jesus darunter leidet, wenn Christen sich aufgrund von Glaubensfragen gegenseitig die Köpfe einschlagen oder sich gegenseitig den Glauben absprechen. Und damit ist es nicht genug. Es folgt ein drittes, dass wir merken, was für eine Liebe Jesus vor Augen hat. Das ist nicht ein oberflächliches, ja, wir können irgendwie ganz gut miteinander umgehen. Wir lassen uns mal stehen und halten Spannungen irgendwie krampfhaft aus, sondern Jesus benennt als drittes den Maßstab der Liebe. Dass Jesus sagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesu Liebe zu seinen Nachfolgern ist der Maßstab, den er an die Nachfolge seiner Jünger ansetzt. Und da können wir uns fragen, wie lässt sich denn Jesu Liebe beschreiben? Was für eine Qualität hat denn seine Liebe gehabt? War sie vor allem gefühlsbetont? Dass die Jünger sich in seiner Gegenwart gut gefühlt haben? Hat Jesus eine bestimmte Liebessprache gesprochen, dass es ihm darum geht, dass man sich viel Zeit für ihn nimmt, dass man ihn irgendwie unterstützt, sich voller Tatendrang für ihn einsetzt, dass es ihm um Worte der Anerkennung geht, um Anbetung? Die Art Liebe, die Jesus für den Umgang unter seinen Nachfolgern meint, ist von einer nochmal anderen Natur. Jesus selbst hat sich hingegeben für andere. Wir merken, seine Liebe ist eine selbstlose Liebe. Jesus investierte alles, ohne dass es ihm selbst in direktem Sinne etwas gebracht hat. Ohne dass er gefragt hat, was er davon hat, hat er sich für Menschen eingesetzt. Er hat Menschen geheilt, ohne etwas von ihnen dafür zu erwarten. Er hat sich in Menschen investiert, ohne zu fragen, was er davon hat. Das läuft unserer menschlichen Natur zuwider. Wir sind so oft ich-bezogen, selbst in der Liebe, dass wir so oft fragen, vielleicht auch nur mit einem kleinen Anteil, aber dass wir uns doch so oft fragen, was hab denn ich davon? Was bringt es mir? Ein kleiner Rest Eigenliebe bleibt so oft bestehen. Jesus ist da so anders unterwegs. Und wir dürfen uns fragen, bin ich denn bereit, den anderen, bin ich bereit, meine Geschwister im Glauben selbstlos zu lieben, ihnen Gutes zu tun ohne etwas dafür zu erwarten. Und das war nicht nur eine selbstlose Liebe. Jesu Liebe geht noch einen Schritt weiter, dass es sogar eine opferbereite Liebe war, die er vorgelebt hat. Wir wissen es, dass Jesus den Tod am Kreuz auf sich genommen hat, aus Liebe für uns Menschen. In Johannes 15, Vers 13, da lesen wir, niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Oder Paulus schreibt es in Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also nicht nur für seine Freunde, sondern noch als wir Sünder waren, hat Jesus uns geliebt und sich selbst geopfert, hingegeben. Spätestens, wenn die Liebe zum Nächsten einen schmerzhaften Preis von uns erfordert, dann kommt sie an unsere Grenzen, wo wir merken, boah, da wird es echt anstrengend. Da wird es unangenehm, mit dem anderen unterwegs zu sein. Da sind wir herausgefordert, uns zu investieren und uns nicht zurückzuziehen. Uns Zeit zu nehmen, ein offenes Ohr zu haben für den anderen und auch zu überlegen, wie und was wir dem anderen sagen können. Die Liebe, die Jesus vorgelebt hat, die kann Schmerzen bereiten. Die kann ein Kreuz mit sich bringen, wo wir uns fragen müssen, bin ich bereit, ein Kreuz auf mich zu nehmen, aus Liebe um meines Nächsten willen? Bin ich bereit, etwas für den anderen zu opfern, um der Liebe willen, die Jesus sich von mir wünscht? Wir merken, dass Jesu Liebe eine andere Qualität hat, dass sein Maßstab an seine Nachfolger einen wirklich hohen Anspruch mit sich bringt. Selbstlos, opferbereit zu lieben, das ist uns aus unserer heutigen Zeit eher fremd. Wir gucken oft auf uns. Und wenn uns der Preis zu hoch ist, dann sagen wir, nein, das wollen wir dann lieber doch nicht eingehen. Und es geht noch weiter. Jesus hat auch eine verstehende Liebe vorgelebt. Was meine ich damit? Jesus konnte sich in die Menschen hineinversetzen und trotzdem hat er sie geliebt. Jesus möchte, dass wir reale Menschen lieben und nicht nur Ideale oder Bruchstücke von einem Menschen, wie wir den anderen gerne hätten. Welche Seite wir von dem anderen ganz gut leiden mögen und wo wir sagen, oh, da habe ich aber auch meine Schwierigkeiten mit seinem Charakterzug, mit seiner Art und Weise, wie er unterwegs ist. Noch am Kreuz hat Jesus zu seinem Vater gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus verschließt seine Augen nicht vor der Wirklichkeit. Er liebt uns Menschen trotz unserer Schwächen, trotz der Unwissenheit, was wir oftmals tun und welche Fehler wir im Leben machen. Jesus liebt kein Wunschbild, kein Ideal, das erst noch in seinen Nachfolgern wachsen muss. Er sagt nicht, ich liebe dich, weil ich weiß, wie du irgendwann mal sein wirst, wenn du dich für mich öffnest. Nein, sondern Jesus liebt dich und mich so, wie wir jetzt gerade sind. Er kennt uns, er versteht uns, er kann sich in uns reinversetzen und doch liebt er uns. Es ist eine verstehende Liebe, wo wir sagen müssen, kann ich mich in den anderen reinversetzen und kann ich ihn trotzdem lieben? Zum Schluss ein weiteres wesentliches Merkmal seiner Liebe. Es ist eine verzeihende Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Obwohl die Jünger Jesus im Stich gelassen haben, obwohl sie sich von ihm abgewandt haben, ihn sogar verleugnet haben, geht Jesus ihnen nach. Jesus vergibt ihnen, Jesus liebt sie weiter. Wie anders ist die Liebe, mit der wir oft unterwegs sind? Ja, es gibt auch in Gemeinden Verletzungen und Enttäuschung. Und dann erwarten wir vom anderen, dass er den ersten Schritt macht, dass er sich entschuldigt, dass er sein Vergehen wieder gut macht oder es zumindest einsieht. Und erst dann können wir, wenn überhaupt, allmählich anfangen, dem anderen wieder ohne Groll zu begegnen. Oder dass wir uns endlich wieder auf den Weg machen, wenn wir merken, oh, der andere hat etwas wieder gut gemacht, gut getan, eingesehen, um Vergebung gebeten. Aber Jesus hat eine verzeihende Liebe vorgelebt, eine Liebe, die den ersten Schritt geht, um Dinge auszuräumen, die zwischen sich und dem Nächsten stehen. Das wurde gegenüber seinen Jüngern deutlich, aber dafür steht er auch mit seinem ganzen Leben und Sterben, wenn wir auf Gott blicken. Es ist das Wesensmerkmal von Gottes Liebe, uns Menschen mit einer vergebungsbereiten Liebe nachzugehen, den ersten Schritt zu machen. Eine Liebe, die ihn seinen eigenen Sohn gekostet hat. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Es ist eine selbstlose und opferbereite Liebe. Eine verstehende und verzeihende Liebe. Eine Liebe, mit der Gott uns begegnet, jedem Einzelnen von uns. Kein Gefühl, sondern eine Wesenshaltung, die er uns entgegenbringt, überwältigend und umwerfend. Und doch ist diese Liebe zugleich der Maßstab, den Jesus seinen Nachfolgern für die Liebe untereinander aufträgt. Und auch das finde ich umwerfend. Da frage ich mich, wie soll das gehen? Zu einer solchen Liebesqualität, ich glaube, da bin nicht nur ich nicht zu fähig. Da drehen wir uns doch so schnell wieder um uns, dass wir merken, ein bisschen den eigenen Wünschen entsprechend zu leben, nachzukommen, nicht immer nur Rücksicht zu nehmen auf den anderen. Ich glaube, das kennen wir. Dasselbe haben sich die Jünger damals wohl auch gedacht. Denn wir merken im Johannesevangelium, dass das nicht nur eine Stelle ist, wo Jesus das zur Sprache bringt, sondern das hat er eigentlich immer wieder wiederholt. Jesus hat es immer wieder gesagt, was er sich von seinen Nachfolgern wünscht und wie er sich vorstellt, woran sie zu erkennen sein sollen. Und was dann in den nächsten Kapiteln im Johannesevangelium folgt, das sind zwei konkrete Dinge. Zum einen sagt Jesus immer wieder ganz klar, dass wir die Verbundenheit brauchen mit ihm. Dass wir ohne Jesus nichts tun können, wie eine Rebe nicht ohne Verbindung zum Weinstock Frucht bringen kann. Das Gleiche gilt für die Liebe. Wir brauchen Jesu Liebe, die von ihm herkommt, die in ihm begründet ist, um überhaupt fähig zu werden, diese Liebe auch weiterzugeben. Und das Zweite, was Jesus zur Sprache bringt, ist, dass der Heilige Geist auf seine Jünger herabkommen wird. Wir erinnern uns, Jesus sagt es vor seiner Himmelfahrt, wie die Jünger unterwegs sein sollen. Und ein paar Tage später, an Pfingsten, sagt er ihnen zu, dass er ihnen einen Beistand schickt. Die Kraft Gottes, die in den Einzelnen Einzug erhält und in uns wirkt. Dass wir durch den Heiligen Geist Zugang haben zum Vater, den wir um alles bitten dürfen. Wir haben es vorhin gesungen, was für eine wunderbare Beziehung wir zu Gott haben dürfen, dass wir Gott sogar bitten dürfen, dass er in unseren Herzen diese Liebe ja hineinfließen lässt, die Jesus uns vorgelebt hat. Dass er sie uns schenkt, dass er uns liebesfähig macht. Denn als Nachfolger sind wir gerufen in die Gemeinschaft mit anderen. Wir sind gemeinsam unterwegs, ganz konkret hier in unserer Gemeinde. Und das ist so erstaunlich, das immer wieder vor Augen zu haben und zu erleben. Wo man merkt, ja, das tut gut. Das ist nicht eine Last. Das ist nicht irgendwas, wo wir uns ständig verbiegen müssen, sondern wo wir staunen dürfen, wo das erlebt und erfahren wird. Wo wir da schon auf dem Weg sind und wo wir uns immer wieder fragen dürfen, wie kann ich mich da auch einbringen? Wie kann meine Liebe sichtbar werden für Jesus im Miteinander mit den anderen? Denn was uns zusammenhält, das ist nicht irgendein gemeinsames Hobby. Das ist auch nicht so, dass wir uns daran gewöhnt haben, Sonntagmorgens auf den Weg zu machen, hier in die Gemeinde, in den Gottesdienst. Was uns zusammenhält, ist nicht eine soziale Stellung. Auch nicht, dass wir hier in der Region einfach wohnen oder der Bildungsgrad oder dass wir ähnliche Wertvorstellungen miteinander teilen. Sondern was uns zusammenhält, ist, dass wir doch mit der Liebe Jesu in Kontakt gekommen sind. Dass er uns angesprochen hat, dass er uns in die Nachfolge gerufen hat. Und wenn ich seine Liebe in mir aufnehme, dann kann und ja, dann soll ich sie weitergeben und wiedergeben. An meinen Nächsten, an alle Menschen, ja, in meiner Nachbarschaft, im Sportverein, auf der Arbeit. Aber ganz konkret anfangen sollen wir bei denen, die ebenfalls Jesus nachfolgen. Das ist sozusagen unser Trainingsraum, das, wo wir uns darin einüben dürfen, den Nächsten zu lieben, selbstlos und opferbereit. Und das ist auch der Ort, wo wir die Liebe vom anderen erfahren dürfen und merken, ach, so kann das auch aussehen. Da ist der andere bereit, in mich zu investieren. Das ist nicht nur etwas, wo ich mich hingebe und aufgebe, sondern wo der andere mir in Liebe begegnet. Und wir merken, da begegnet uns auch Jesus Christus selbst durch diese Liebe. Und das dringt dann auch nach außen, das bezeugt, wem wir nachfolgen. Dass Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott gebe uns dazu seinen Segen. Amen.